Monatsrückblick.
Radio frei.
Der Monatsrückblick auf den April 2026. Am Mikrofon begrüßt euch alle Reino. Die Zuhörerschaft wird heute, wenn jedenfalls alle so gern draußen sind, wie Radio-Freihörer das vermutlich sind, relativ begrenzt sein. Das schadet aber gar nichts. Ihr könnt euch ja dann vielleicht mit denjenigen, die draußen waren, austauschen, nachdem diejenigen, die es gehört haben, es gehört haben und erzählen, wie interessant oder uninteressant oder amüsant oder langweilig oder was auch immer diese Sendung ihrer Auffassung nach war. Und schon kommt man angesichts des Radios ins Gespräch. Was die Musik anlangt dieser Sendung, ist das etwas, was nicht so ist, wie es im Monatsrückblick war einmal an einem der Tage des vergangenen Monats April 2026. Eine Ausnahme gibt es dazu und das ist der Eingangssong. Ich habe nämlich selber die Sendung am 1. April moderiert und habe die Sendung, also die Sendung unterdessen, das Vormittagsmagazin habe ich moderiert und habe es mit einem Song begonnen, mit dem ich auch diesen Monatsrückblick beginnen werde. Aber das ist, glaube ich, jedenfalls die einzige Ausnahme von einer Regel, die ich euch noch kurz erzählen will, wie ich darauf gekommen bin, diese ganze Musik zusammenzusammeln. Aber jetzt hören wir erstmal April Come She Will von Simon and Garfunkel.
When streams are ripe and swelled with rain, may she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn blow chilly and cold. September I'll remember. A love once new has now grown old.
Simon and Garfunkel. April Comes, Come She Will war der Titel. Und die Musik ansonsten blickt nicht auf den Monat April zurück. Es mag sein, dass bei dem vielen, was gesendet wird an einem Tag oder an 30 Tagen, um genau zu sein, auf Radio Frei, dass da vielleicht einer dabei ist, den ich jetzt auch wieder ausgewählt habe. Aber das ist dann Zufall. Die Auswahl der Musik, die ich zusammengestellt habe, ihrerseits ist aber auch zufällig. Sie ist aber regelgeleiteter Zufall. Ich habe mir nämlich überlegt, wer hat im April eigentlich von den mehr oder weniger bekannten Musikern, die so durch das Internet geistern und über alle möglichen Kanäle zu hören sind, wer hat eigentlich in diesem April Geburtstag gehabt? Da kommt natürlich viel zusammen, das würde ich nie in einer Sendung unterbringen. Aber ich habe mir genauer gefragt, wer hat einen runden Geburtstag gehabt? Also diese berühmten Geburtstage, die deswegen rund heißen, weil da eine Null hinten dran ist. Und da bin ich ziemlich genau auf, ich glaube, 14 oder 15 gekommen, die in diesem April einen runden Geburtstag haben. Nicht also einen halbrunden, sondern einen richtig runden Geburtstag. Und diese runden Geburtstagskinder, die ehre ich heute gewissermaßen dadurch, dass ich von ihrem Musikangebot jeweils einen Titel herausgesucht habe und an sie erinnere. Und das Ganze wird dann noch aufsteigend gemacht. Also ich fange mit dem Jüngsten an und höre dann mit dem Ältesten auf, der allerdings gar nicht mehr lebt. Trotzdem, die Musik bleibt ja bestehen. Ich fange an mit einem Song von Austin Mahone. Say Something heißt er, und er ist, Austin Mahone ist in diesem April 30 Jahre alt geworden, und wir gehen dann in 10er Schritten, also immer weiter, bis ich, wenn ich mich nicht verplappere und wenn ich nicht zu viel erzähle, das kommt, dann kommen wir irgendwann mal bei 100 an. Say Something also, Austin Mahone.
Can I roll? Living beach life, feeling right. You're the hottest, everybody knows. Burning up, burning up. Show 'em what you got. Yeah, you got it, baby. Let it show. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't just stand there, girl. I gotta know. Super hot, fire hot, something like the sun in the sky. Burning up, burning up, show 'em what you got. Yeah, you got it, baby, let it show. Let's turn it up, turn it up. Let me know what's up. Don't you stand there, girl.
Und er hat am 4. April Geburtstag gehabt, ist 1996 in San Antonio in Texas geboren. Und den Titel, den wir gehört haben, das war seine zweite Single, die allerdings auch schon wieder 14 Jahre alt ist, fast. Sie ist nämlich am 5. Juni 2012 herausgekommen. Say Something war das. Jetzt habe ich erzählt, wie ich die Musik ausgesucht habe, und werde jetzt noch ganz kurz was sagen zu den Wortbeiträgen, um die es geht in diesem Rückblick auf den April 2026. Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wie man einen Rückblick macht. Ich habe selber auch schon, allerdings etwas länger zurückliegend, an Jahresrückblicken mitgewirkt. Und da hat man sich zum Beispiel gefragt, was ist eigentlich in diesem Monat alles tatsächlich passiert? Also nicht so sehr im Radio, sondern in der Realität. Und worüber haben wir berichtet über das, was da passiert ist? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, einfach kalendarisch, chronologisch vorzugehen und zu gucken, was ist alles am 1., was ist am 2. und so weiter eines Monats über den Sender gelaufen und was nehmen wir daraus? Ich habe einen etwas anderen Ansatz gewählt. Ich habe nämlich, weil ich ja genauso wie ihr mit Sicherheit nicht den ganzen Tag Radio frei höre, habe ich mich gefragt, wie kann man eigentlich diese Vielfalt, die hier mit diesen vielen Redaktionen und diesen vielen verschiedenen Geistern, die da mitwirken, wie kann man diese Vielfalt eventuell einfangen? Denn wie gesagt, ich kann nicht und ihr könnt auch nicht den ganzen Tag Radio frei hören. Und selbst wenn ihr es hören würdet, wäre das mit vielen Unterbrechungen versehen, sei es Essen, sei es Arbeit, sei es Kinder, sei es Pflege von Freunden oder Verwandten oder was auch immer einen davon abhält und nicht nur abhalten muss, sondern wo man gar nicht drum rumkommt, sich abhalten zu lassen vom Radio hören, was also alles einem entgeht. Das kann ich natürlich in einer zweistündigen Sendung auch nicht aufarbeiten. Aber ich kann trotzdem versuchen, eine möglichst große Vielfalt hier reinzupacken. Insbesondere für diejenigen, die vielleicht nur am Tag einmal 2 Stunden am Vormittag unser Vormittagsmagazin unterdessen hören können. Oder vielleicht eine Musiksendung am Abend oder was auch immer. Und diejenigen, denen fehlt dann natürlich etwas und dieses, was ihnen fehlt, das möchte ich gerne ein bisschen jedenfalls ausgleichen. Und dieses ein bisschen Ausgleichen, das fängt nun damit an, dass ich diesen Rückblick auf einen Monat beginne mit einem Abschied. Mit einem Abschied, der in der Sendung unterdessen vormittags, immer dienstags, vielen, die die Sendung dienstags gehört haben, ganz vertraut geworden ist, nämlich Aus neutraler Sicht hieß die. Und sie wurde von einem Schweizer Journalisten, Albert Jürimann, beigetragen. Und der hat nun nach 25 Jahren diese Mitarbeit eingestellt. Und derjenige, der ihn mit aufgetrieben hat, Carsten nämlich. Carsten hat sich am vergangenen Dienstag, als die Sendung das letzte Mal gesendet wurde, hat er sich nochmal mit den beiden Moderatoren Donata und Asmus über diese Sendung unterhalten, was es bedeutet, wie es zustande gekommen ist. Dieses Gespräch ist gekürzt. Ich kann die Gespräche nicht alle lange aufführen, wie überhaupt alle Wortbeiträge fast irgendwie gekürzt und bearbeitet sind. Das sind also Originale, die ihr hier heute hört. Und die Originale verweisen aber auf Sendungen, auf Beiträge in Sendungen, die ihr über unsere Mediathek nachhören könnt. Und so geht es auch mit diesem Gespräch über die neutrale Sicht mit Albert Jürimann, veranstaltet von Donata, von Asmus, von Carsten. Und am Montag zuvor war ein längeres Gespräch von Carsten mit Albert Jürimann persönlich. Da kann man das auch nachhören, wie er denkt. Hochinteressantes Gespräch. Ein kluger Mann, der da seine Beiträge verfasst hat und dessen Beiträge hier allenthalben sehr geschätzt wurden, auch wenn man vielleicht ganz anderer Auffassung war.
Aus neutraler Sicht von Albert Jürimann.
Ich wünsche euch und uns und allen anderen, dass solche Verbesserungen anhalten. Ihr tragt ja laufend dazu bei, unter anderem mit schönen Projekten wie dem Kulturquartier Erfurt, von dem ich hoffe, dass es nicht zum Rückzugsort vernünftiger und genusssüchtiger Menschen wird, sondern zum Ausgangspunkt für ganz viele andere schöne und neue Initiativen. Guten Tag.
Ein letztes Mal guten Tag von Albert Jürimann, an einem Dienstag zumindest. Zu Gast ist Carsten. Carsten kennt den Albert schon sehr lange.
Mhm. Ich muss erstmal die Tränen wegwischen. Und ich habe mich gerade erinnert, wann ich ihn kennengelernt habe. Und das hat auch was mit Journalismus zu tun. Nämlich mit der Arbeit von Journalisten, die es nicht mehr einfach haben, nicht nur in der Schweiz. Mein alter Freund Paolo Fusi, der hier auch im Radio viel gemacht hat, weil er ein paar Jahre in Erfurt gelebt hat, der ist verklagt worden, weil er einen Artikel in der WOZ geschrieben hat, in der Wochenzeitung Zürich, Wochenzeitung aus der Schweiz, vergleichbar mit dem Freitag. Und er hatte über einen Konzern, er hat ja viel über Wirtschaftspolitik geschrieben und die klagen dann schnell mal. Ne? Und da hat er eine fette Klage und da gab es ein Solidaritätskonzert in Horgen bei Zürich in so einem Wohnprojekt. Die hatten so einen riesen Speiseraum. Das war irgendwie total cool. Die waren super drauf und da haben wir, also was der Steffen Müller ist und der Paolo und ich, wir haben da gespielt mit unserer Band und da haben wir Albert und Carmen kennengelernt, seine Partnerin. Und dachte ich, irgendwie, die sind speziell, die sind klasse, das ist irgendwie eine Seelenverwandtschaft. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und hat ja schon bei Rabe, also bei Radio Bern, schon ein bisschen was gemacht, war in der Gewerkschaft aktiv, politischer Mensch. Und ich dachte, ja, mach doch was, kannst du da. Ja, und hat er mit so einem alten Mikrofon an so einem Mac da irgendwas was eingeschaltet. War furchtbare Qualität. Und hat das per Minidisc oder per Mail sogar geschickt. In ganz übler Qualität. Also jetzt nicht jetzt das Inhaltliche, sondern das Tontechnische kann man auf einer Seite nochmal nachhören. Und das wird er ein paar Mal machen. Und, aber dass es 25 Jahre geht, hätte ich niemals gedacht. Unglaublich.
Ich habe gerade gestern nochmal auf der Internetseite von Radio Frei ein bisschen zurückgeblättert in der Jurymann aus neutraler Sicht Rubrik. Und ich glaube, man kann ab 2009 hören. Ja. Davor sind noch die Texte bis 2006 drauf.
Ja. Ja, das muss man wissen, dass man in der Zeit gab es ja noch keine Mediatheken. Wir haben die Texte, wir hätten das Audio gehabt, aber das war nicht üblich, das online zu stellen. Keiner hat im Netz irgendwas gehört. Also man hat die Texte gelesen, da war eine Homepage. Wir hatten damals schon eine super moderne Homepage, aber da waren Texte drauf. Es gab keine Audiodateien und es war maximal mal ein Foto oder so. Also es war zu einer Zeit, also 97, seit 2001, später ging es dann irgendwann los. Das war nicht üblich vor 20 Jahren, dass man das erst in dieser, wann hast du gesagt, 2000?
Ich glaube so um die Dreh 2009, ja, ja. 2008.
Da war es dann online, und also kann man es nur nachlesen. Man könnte es alles nur online stellen, wenn wir wollen. Hm.
Weißt du noch, worum es im ersten aus neutraler Sicht geht? Worum, nee. Mit welchem Thema er sich da beschäftigt hat?
In dem zweiten Kommentar ging es um Otto Cilli, der Sicherheitstyp. So ging es um Otto Cilli, und aber ich weiß es nicht mehr, es ist einfach schon so lange her. Ich werde mich hinsetzen in meiner Trauer und werde mal ein paar Sachen hören, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Ja, das hat ja auch irgendwas Beruhigendes. Interessanterweise hat Albert Jurymann trotz dieser krassen Weltlage immer so Querverweise gemacht und hat, der kam vom Hundertsten ins Tausendste, es hat sich aber, es war dennoch irgendwie beruhigend, obwohl es eigentlich alarmierte Themen waren, aber er hatte irgendwie so eine Ruhe ausgestrahlt. Hm, wird fehlen.
Ja, Albert Jurymann wird fehlen. Aber wir haben ja auch sonst noch eine ganze Menge zu bieten und ich komme jetzt erst nochmal wieder zurück zur Musik. 30 hatten wir gerade, 40 Jahre alt geworden, ist am 9. April, ist 1986 geboren, Leighton Marissa Meester. Und von ihr hören wir jetzt einen Titel.
Don't you worry about a thing, 'cause you're all I need. I'll be coming.
Leeton Marissa Meester heißt sie und ist eine amerikanische Sängerin und Songwriterin, aber sie hat auch als Schauspielerin gewirkt. Sie hat niederländische, deutsche, britische und irische Vorfahren. Interessant ganz ist vielleicht auch ihre Geburt. Da heißt es nämlich bei Wikipedia, zum Zeitpunkt ihrer Geburt verbüßte ihre Mutter eine Haftstrafe für ihre Beteiligung an einem Drogenring, der Marihuana aus Jamaika in die Vereinigten Staaten schmuggelte. Sie war in der Lage, Leeton in einem Krankenhaus zur Welt zu bringen und pflegte sie für 3 Monate in einem Resozialisierungsprogramm, bevor sie ins Gefängnis zurückkehrte, um ihre Strafe abzusitzen. Der Song, den wir gehört haben, Your Love's a Drug, erschien am 30. März 2010. Ich komme zurück zur Medienpolitik, denn die Medienpolitik interessiert Radio Frei natürlich besonders und wir haben uns gerade über Medienpolitik unterhalten im Zusammenhang mit dem Abschied von Albert Jörimann. Das fand hier im Radio statt. Im Radio auch fand statt ein Gespräch, das Christian mit mir hatte, aber der eigentliche Anlass war eine Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit dem Thema Zukunft des Lokaljournalismus beschäftigte und das musste uns natürlich besonders interessieren und Christian und ich, wir waren bei dieser Veranstaltung dabei und haben uns dann ein paar Tage später über diese Veranstaltung unterhalten, weil dort nicht mitgeschnitten werden sollte, deswegen keine Originaltöne, sondern wir haben uns dann darüber unterhalten. Und aus diesem Gespräch gibt es einen Ausschnitt, der sich mit der Zukunft des Lokaljournalismus beschäftigt. Und auch wir haben, ihr kriegt das an vielen Ecken mit, dieses Thema immer wieder auf der Pfanne. Und hier ist es also mal auf einer Tagung außerhalb des Radios behandelt worden mit vielen anderen Journalisten von vielen anderen Medien. Und unseren Ausschnitt hören wir uns jetzt mal an.
Wie soll der Journalismus aussehen? Das war die Frage in dieser Podiumsrunde mit ganz verschiedenen Vorschlägen. Wir haben diskutiert, was die Ergebnisse vom Netzwerk Recherche waren und was auch die Forscherinnen und Forscher im Auftrag für die Heinrich-Böll-Stiftung herausgefunden haben. Und auf diese Frage, wie soll der Journalismus aussehen, sind verschiedene Antworten geliefert worden. Infolgedessen gleichzeitig aber auch das Netzwerk Recherche gesagt hat, hey, es gibt Probleme, die waren in Graz unterwegs und haben sich angeschaut, wie ist denn das mit der Lokalpresse dort, wie ist denn das mit der Lokalzeitung dort. Die haben auch ein Pilotprojekt gehabt von der OTZ, wo sie versucht haben, Leserinnen und Leser auf das Digital-Abo umzustellen oder zu sagen, hey, gibt es nicht Anregungen dafür, haben sie nicht irgendwie Lust, sie kriegen sogar von uns ein Tablet geschenkt, dann müssen wir nicht mehr bei Ihnen vorbeikommen. Also der Lokaljournalismus in einer Krise ist in einer Krise und genau das ist eben bei diesen Veranstaltungen erörtert worden. Woran liegt es und wie kommt man da auch wieder raus? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass der Lokaljournalismus da in einer Krise ist, weil ja, ich hab das so empfunden, dass das so ein Spiel aus zwei Richtungen ist. Also es gibt immer weniger Menschen, die Lokalzeitung lesen und dafür auch bezahlen und infolgedessen gibt es auch immer weniger Anbieter. Die Redaktionen werden verkleinert oder zusammengelegt und dadurch findet dann auch wieder Qualität und Material für die Berichterstattung und dann wird eben nicht mehr von der Haustür berichtet und dann infolgedessen habe ich natürlich auch keine Lust mehr, die Zeitung zu lesen, weil nichts mehr für mich Relevantes drinne steht vor Ort, was passiert.
Ja, und ich hatte auch den Eindruck, dass es dafür eigentlich so ganz wenige Alternativen nur gibt. Und die Alternativen, die sich gewissermaßen von selbst entwickeln, dass die eigentlich ganz unbefriedigend sind.
Ja, ich habe mich erinnert, Jan Böhmermann hatte mit seinem Magazin Royal im ZDF schon vor Jahren mal recherchiert gehabt und gesagt, ey, wir haben eine Krise in Deutschland, da gibt es immer mehr Anzeigenblätter, die auch politisch motiviert sind. Das ist natürlich total eine Katastrophe, weil die Menschen sind nicht mehr abgedeckt oder kriegen dann eben vermeintlich neutrale Berichterstattung im Gewand von politischer Meinungsmache.
Ja, oder aber, was wir jetzt über diese sogenannten großen Plattformen erleben, dass da praktisch neue Medien entstehen, in denen Inhalte verbreitet werden, die auch
im Hinblick auf die Realität, sagen wir mal, sehr zweifelhaft sind.
Das ist auf jeden Fall richtig. Also gerade die sozialen Medien sind ja ein so großer Player, vor allem für junge Menschen, die ja dann eben den Zeitungsverlagen auch wegbrechen, die nutzen die sozialen Medien. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Also ich habe auch sämtliche journalistische Akteure auf den Plattformen abonniert und kriege da natürlich die Nachrichten. Und dann ist es natürlich logisch, dass viele sagen, ja, dann brauche ich die Zeitung oder sonst was nicht mehr zu abonnieren. Ich kriege die Nachrichten ja eh in meinen Feed gespült. Das Problem daraus ist natürlich, die eigentlichen journalistischen Akteure, die Zeitungen, werden dadurch nicht mehr finanziert, weil denen fehlen natürlich die Abozahlen. Und mit der Nutzung von sozialen Medien bezahlt man andere Akteure, eben nämlich die Plattformen und die Werbepartner dahinter. Und das ist natürlich ganz klar eine Katastrophe, weil das Geld eben an die falschen Leute geht.
Ja, beziehungsweise von Leuten, die das eigentlich gar nicht wollen, dass das Geld überhaupt bezahlt wird. Also ich gehöre zu denjenigen, die soziale Medien nur relativ wenig nutzen. Aber weil soziale Medien über Werbung finanziert werden, bezahle ich im Geschäft dafür mit, obwohl ich sie nicht nutze.
Genau. Und deshalb haben eben die Forscherinnen und Forscher in ihrer Studie für die Heinrich-Böll-Stiftung gesagt, ey, wir brauchen da doch irgendwie Ansätze, um dagegen zu steuern. Wie sichert man die Finanzierung langfristig? Und da gab es verschiedene Ideen, die haben sie alle in ihrer Studie auch kurz angerissen, die kann man auch online einsehen, das ist ganz kostenlos verfügbar. Haben gesagt, ja, wie wäre es denn mit ehrenamtlichem Journalismus, wie wir hier ja auch
machen. Wie wir das machen, genau.
Genau. Oder wie sieht es aus, wenn die großen Medien einfach sich vergrößern und dann eben, oder worauf es zwangsläufig hinausläuft, dann eben keine lokale Abdeckung mehr haben. Oder eben dritte Alternative, das Ganze irgendwie staatlich fördern mit einer Abgabe oder mit Stipendien oder sowas an freie Medien. Ja. Wo ich gleichzeitig auch wieder eine Gefahr sehe, wenn man sagt, naja, Medien sind die vierte Gewalt, die sollten eigentlich total unabhängig vom Staat sein. Und dann greift der Staat aber ein, indem er sagt, natürlich, er hat ein Interesse daran in der Demokratie, dass freie Medien existieren. Aber natürlich ist es eine Gefahr, wenn dann von dort irgendwie Zahlungen hingehen, um den Journalismus zu sichern.
Soweit das Gespräch zwischen Christian und mir über den Lokaljournalismus. Nicht nur in Thüringen natürlich, sondern generell. Wir hatten gerade eben eine Sängerin, die ist 1986 geboren, die ist also jetzt gerade 40 geworden im April. Und jetzt kommen wir 10 Jahre zurück. Wir kommen auf Samu Aleksi Haber, ein finnischer Musiker, der seinen 50. Geburtstag am 2. April in Helsinki feiern konnte. Er wurde bekannt als Frontman der finnischen Rockband Sunrise Avenue. Sein Vater stammt aus Deutschland und er wurde dann aber nach der Trennung der Eltern, ist er mit seiner Mutter bzw. seine Mutter mit ihm nach Helsinki gezogen, beziehungsweise er ist da auch geboren und lebt auch dort. Und inspiriert wurde er vor allem durch die US-amerikanische Rockband Bon Jovi, durch die er auch angeblich seine Leidenschaft zur Musik entdeckte. Der jetzige Name der Gruppe entstand im Jahre 2001 und der Titel, den wir jetzt spielen, der Gruppe Sunrise Avenue, heißt The Whole Story, die ganze Geschichte, und stammt aus 2010, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
It's been hard to come to you lately. It's been easier to stay away. And I can't feel the heat, not the one that we would need. There is something wrong, there's a wall in between. Wait, we can't fall now. We gotta keep all we have. I know it hurts. The whole story, and it was
you the sweet way. You tried kissing me like the early days, but it's all very cold and it tears me apart. Yeah, it's too damn cold, but we just can't stop now. Cannot leave all we have. I know it hurts.
Bundesländer haben für die öffentlich-rechtlichen Medien im vergangenen Jahr einen neuen Medienstaatsvertrag geschlossen. Der wird allgemein gehandelt als Reformstaatsvertrag. Und dieser Reformstaatsvertrag sieht unter anderem vor, dass ein neues Gremium geschaffen worden ist, das hier in Weimar agiert, der Medienrat nämlich. Und über diesen Medienrat, da sind wir mit der Staatskanzlei in Kontakt gekommen und haben mit dem dortigen für die Medien zuständigen Minister Stefan Gruner ein Gespräch über diesen Medienrat geführt. Aber das ist nur der Anlass, warum ich das jetzt erwähne, denn das, was ich jetzt als Auszug aus diesem Gespräch mir rausgesucht habe, knüpft an den Lokaljournalismus, an den Journalismus überhaupt und an die, sagen wir mal, klassischen Medien. Was Stefan Gruner dazu gesagt hat, hören wir uns jetzt kurz an. Es ist ganz kurz und wir sind überrascht darüber, wie sehr man dieser Meinung zustimmen kann.
Also die Frage Marktmacht der großen Tech-Plattformen, vor allem auch aus den USA, aber auch aus China, Facebook, Meta, das sind ja die Stichworte, die halte ich insgesamt für eine große Herausforderung für alle klassischen Medien. Das gilt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, gilt aber im Besonderen auch für die privat finanzierten Medien, für Radiosender, für Zeitungsverlage. Ich finde, die Politik hat durchaus eine Verantwortung, dass wir unsere klassischen Medien erhalten, weil sie eine fundamentale Bedeutung für die Demokratie haben. Ich sage mal, ein Zeitungsverlag ist was anderes als eine Würstchenbude. Da kann ich sagen, da gilt einfach die Marktwirtschaft. Und wenn das Wettbewerbsmodell nicht mehr funktioniert, dann geht die Würstchenbude pleite, wenn die Leute keine Würstchen mehr kaufen. Die Zeitung hat aber eine, aus meiner Sicht, wirklich grundlegende Aufgabe für unsere Demokratie. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir etwas tun müssen. Österreich beispielsweise hat eine Digitalabgabe, das wird in Deutschland auch diskutiert. Kulturstaatsminister Weimar hat das aufs Trapez gehoben, wird aber auch im Länderkreis diskutiert. Ich befürworte das ausdrücklich, auch eine Abgabe von diesen großen Tech-Plattformen zu nehmen. Keine Steuer, die allgemein im Haushalt aufgeht, sondern eine Abgabe, die dann wiederum verwandt werden kann, um im Bereich auch der Bürgermedien, aber im Bereich auch sozusagen der klassischen Medien möglicherweise Steuersenkungen zu finanzieren. Man könnte beispielsweise die Mehrwertsteuer für die Zeitungsverlage komplett absenken. Man könnte eine Zustellförderung machen. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge. Fakt ist nur, dass wir ein Interesse haben sollten, dass unser klassisches Mediensystem nicht zugrunde geht, weil, letzter Satz dazu, am Ende darf sozusagen die Meinung in Deutschland nicht aus Washington, Peking oder Moskau heraus bestimmt werden, die teilweise eben hinter diesen großen Tech-Plattformen auch stecken.
Soweit der Minister Stefan Gruner aus der thüringischen Staatskanzlei zu der Erhaltungsnotwendigkeit der klassischen Medien bzw. der Medien insgesamt, also nicht nur der öffentlich-rechtlichen, sondern die Medienlandschaft ist ja sehr in Bewegung im Moment. Das ist aus technischen Gründen der Fall, das ist aber natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen und aus Gründen der Akzeptanz von Medien der Fall. Wir sind gespannt, wie sich vieles von dem weiterentwickelt und ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die Marktmacht des Zuhörers, des Lesers, des Zuschauers hier größer ist, als man selber denkt. Man kann die Medien wechseln und man hat meistens nicht einmal irgendeine Einschränkung dadurch, dass man ein Medium, dessen Aktionen im politischen, gesellschaftlichen Umfeld man vielleicht nicht so toll findet, dass man die verlassen kann und sich eine gute Alternative suchen kann. Denn auch das bringt diese Veränderung ja mit sich. Es gibt Alternativen und man kann wechseln oder aber gemeinsam mit anderen sich etwas suchen, was vielleicht sogar besser geeignet ist. Ich komme zurück zu den Geburtstagskindern runder Geburtstage im April dieses Jahres. Und jetzt haben wir den Zufall, dass ein Geburtstag eines Gruppenmitglieds mit einem anderen Gruppenmitglied gewissermaßen zusammenfällt, nur sind es dann keine runden Geburtstage. Es geht um Luzi Diakowska. Luzi Diakowska ist am 2. April 1976 geboren, also auch in diesem April 50 Jahre alt geworden. Und es geht um Sandy Mölling, ein weiteres Gründungsmitglied der Gruppe, von der ich gerade rede, nämlich den No Angels. Auch sie hat im April Geburtstag, nur sie hatte in diesem Jahr keinen runden Geburtstag, sondern nur einen halbrunden, nämlich den 45. Geburtstag. Sie ist also 5 Jahre jünger als ihre Kollegin Luzi Diakowska. Und deswegen erschlagen wir mit einem Song von den No Angels gleich 2 Geburtstage und der Song heißt Daylight in Your Eyes.
Wanna know you better. Push you, baby, but never too far.
Wanna show you heaven. Wanna be like you, just as strong as you are. I wanna be daylight in your eyes.
I wanna be sunlight, only want mine.
I wanna be daylight.
Stronger.
I wanna be daylight.
No angels wanders, daylight in your eyes. Ich komme noch einmal zum Thema Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit zurück. Und da war im April eine Veranstaltung hier in der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Universität, Thüringer Allgemeiner und wen haben wir noch dabei? Jetzt ist es mir entfallen. Jedenfalls ist bei dieser gemeinsamen Veranstaltung Reihe zum das erste Thema gewesen, das Thema Klimajournalismus. Und zu diesem Thema Klimajournalismus, weil ich mich so oft mit dem Klima beschäftige hier in Beiträgen, zu dem Thema Klimajournalismus habe ich dann mit der Referentin dieses Gesprächs, Sarah Schurmann, ein Telefongespräch geführt, um rauszukriegen, was sie denn so sagen wird, damit man sich besser entscheiden konnte, ob man da hingehen will. Und zu dieser Veranstaltung habe ich damit gewissermaßen einen kleinen Werbeblock geschaltet, hatte ich jedenfalls die Hoffnung. Es war auch ganz gut besucht. Die Fragen waren sehr vielfältig und man kam zum Ergebnis, dass Klimajournalismus etwas ist, was wichtig ist und wo das von Sarah Schurmann mitgegründete Institut vielleicht dem einen oder anderen interessierten Journalisten helfen kann, wie man mit bestimmten Themen umgeht. Einen Auszug aus diesem Telefongespräch mit Sarah Schurmann gibt's jetzt.
Genau, mein Hauptthema, mit dem ich mich jetzt die letzten 5, 6 Jahre beschäftigt habe, ist tatsächlich die Frage, welche Rolle spielen Medien in der Klimakrise? Das heißt, wie wird einerseits die Klimakrise medial abgebildet und welchen Effekt hat das auf politische Entscheidungsprozesse, auf die eigene Wahrnehmung, auf das Gefühl, ob wir das jetzt lösen können oder nicht? Und in dieser Vorlesung werde ich darauf eingehen, ja, wo wir eigentlich nochmal sind, also das ist tatsächlich immer das, wo ich beginne, nochmal sich ins Gedächtnis zu rufen, was ist eigentlich der Stand der Klimakrise und dann aufzuzeigen, wo die aktuelle Berichterstattung und Klima da nicht ganz zusammenpassen und unsere Grundthese als Netzwerk und auch meine ist, dass Klima ein Querschnittsthema ist, es ist kein Sonderspezialinteressenthema, sondern Klima ist eine Art Dimension, die eigentlich bei jedem Thema mitgedacht werden müsste. Also bei wirtschaftlichen Entscheidungen, das heißt, wo kaufe ich Rohstoffe ein, welche Energie verwende ich, was verarbeite ich, welche Lebensmittel werden zum Beispiel praktisch in Krankenhäusern, in den Kantinen und so weiter verarbeitet. Also es gibt so viele Dimensionen, die auf zwei Arten mit dem Klima verbunden sind. Und einerseits hat das Klima einen Einfluss auf das Thema, über das ich berichte. Mag es Eigenheime sein, wenn ich mich dafür interessiere, mir ein Eigenheim zu kaufen, dann stellen sich ganz viele Fragen wie, ja, wie sind hier eigentlich die Fenster und wie ist das Dach? Weil wie gut kommt dieses Haus, was ich mir jetzt kaufen möchte, eigentlich demnächst mit Hitze klar oder mit Starkregen oder mit Stürmen? Und andererseits, welchen Einfluss hat das Thema, über das ich berichte, auf das Klima? Und auch da beim Thema Eigenheim bleibend kann man sich angucken, okay, wie wird hier geheizt, wie wird hier Wasser aufbereitet und so weiter und so fort. Und dann findet man eigentlich wirklich fast bei jedem Thema, eine Zeit lang habe ich immer einen Scherz darüber gemacht, dass wenn man im Chor singt, dass das vielleicht nichts mit Klima zu tun hat, aber auch da macht man vielleicht mal eine Chorfahrt oder man möchte im Sommer gemeinsam miteinander singen und wenn dann ein nicht unwesentlicher Teil der Chormitglieder über 60 ist, dann wird es in der Hitzewelle auf jeden Fall auch also ein gesundheitliches Thema. Und diese Dimensionen haben wir praktisch oft nicht auf dem Schirm. Wir haben da alle schon mal von gehört und uns mit beschäftigt, aber in einer durchschnittlichen Berichterstattung kommt das nicht vor. Und das führt dazu, dass das, weil das so ein unangenehmes Thema ist, wir das auch im Alltag immer wieder verdrängen. Und das erscheint auch alles so groß und kompliziert und wir haben alle so den Eindruck, wir können eigentlich nicht genug machen und die anderen müssten und so weiter und so fort, sodass man auch Lösungen, die eigentlich da sind und von denen wir auch schon mal gehört haben, dass man die immer wieder herausschiebt, weil es ja alles so unbequem wirkt. Und dadurch, würde ich sagen, ermöglicht die Berichterstattung, wie wir sie heute haben, halt, dass wir ja oft da nicht so genau hingucken. Und das könnte aber auch ganz anders sein. Also meine These ist auch, dass praktisch die Rolle der Medien eine andere sein könnte, ohne dass die Medien vorschreiben, wie die Entscheidung zu fallen hat. Das überhaupt nicht. Also wir können uns demokratisch immer noch dafür entscheiden, uns ein Haus in einem Überflutungsgebiet zu kaufen oder als Wirtschaft dann doch halt die Spritpreisbremse durchzusetzen, weil wir sagen, andere Themen sind gerade wichtig. Aber ich glaube, dass wenn wir mehr in der Breite die Fürs und Widers abwägen, dass wir dann oft auch bessere Entscheidungen treffen könnten, ohne dass wir uns da gesamtgesellschaftlich so drüber streiten müssen, weil eigentlich ja allen Menschen doch ein paar Dinge wichtig sind, wie die eigene Familie, das eigene Zuhause, die eigene Heimat. Und da kommt immer wieder Klimaschutz ins Spiel.
Das war Sarah Schurmann vom Netzwerk Klimajournalismus. Und mir ist jetzt auch eingefallen, der dritte Veranstalter, es ist peinlich, dass ich das nicht sofort auf der Pfanne hatte. Das ist eigentlich nicht verzeihlich, denn der Landtag ist der dritte Organisator in dieser Veranstaltungsreihe, die noch zwei weitere Veranstaltungen umfassen wird. Und auch darüber werden wir sicherlich berichten, wer auch immer von uns. Die Medien, die sind damit in Anführungsstrichelchen mit diesem Monatsrückblick gut bedient, mit mehreren Themen aus mehreren verschiedenen Perspektiven und Aspekten. Und damit komme ich dann zu etwas, weil die Medien ja etwas ans Licht bringen wollen, komme ich zu einem Thema, das die Überschrift trägt: Dunkelfeld-Studie. Es geht um die Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Und da gibt es eine Studie, und über diese Studie hat Uli ein Gespräch und einen Bericht gemacht zu dieser Dunkelfeld-Studie, die wir uns jetzt mal anhören.
Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, sexualisierte Übergriffe. Das sind Themen, die regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchen. Meist dann, wenn Fälle eskalieren, wenn es zu schweren Körperverletzungen kommt oder wenn Frauen getötet werden. Oft wird dann von Einzelfällen gesprochen. Doch die Forschung zeigt, diese Fälle, die stehen selten für sich allein. Eine neue bundesweite Dunkelfeldstudie mit dem Titel Lesubia, Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag, die versucht nun genau das sichtbar zu machen, was normalerweise nicht sichtbar ist. Gewalt, die nicht angezeigt wird. Mehr als 15.000 Menschen wurden in der Studie befragt. Erhoben wurden nicht nur Straftaten, sondern Erfahrungen. Gewalt wird hier breiter verstanden, körperlich, psychisch, sexualisiert und digital. Psychische Gewalt ist dabei die häufigste Form. Fast jede zweite befragte Person berichtet davon im Laufe des Lebens. Sexuelle Belästigung betrifft ebenfalls rund jede zweite Person und körperliche Gewalt wird von etwa 16% angegeben. Besonders stark betroffen sind Frauen, junge Menschen, Personen mit Migrationshintergrund und queere Menschen. Und das zentrale Ergebnis der Studie, das ist recht ernüchternd. Ein nur verschwindend geringer Teil aller Gewalterfahrungen wird überhaupt angezeigt. Die Anzeigequote von psychischer und körperlicher Gewalt in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften liegt unter 5%. Wenn man bedenkt, dass statistisch gesehen die größte Gefahr für Frauen vom eigenen sozialen Nahraum, also vom Partner, vom Ehemann oder anderen Verwandten ausgeht, ist das besonders besorgniserregend.
Menschen zeigen Gewalt im Nahraum einfach besonders wenig an und sexualisierte Gewalt noch mal weniger. Ja, das zeigt das, was wir vielleicht in dem Fall Giselle Pellicot auch gesehen haben. Die Scham muss die Seite wechseln, dass Opfer einfach sich auch schämen für das, was sie da erlebt haben. Wenn eine Beziehung, die mal aus Liebe entstanden ist, plötzlich von Gewalt geprägt ist, von einem Partner gegen die Partnerin, dann ist die Frage, ab welchem Punkt man die Polizei ins Boot holt und das dann als Anzeige macht. Also ich habe da sehr viel Verständnis für, wenn Frauen dann sagen, nee, das muss ich irgendwie auf anderen Wegen hinkriegen und da rede ich mit Leuten drüber, da hole ich mir Hilfe. Und das geht aber natürlich nicht ein in die Hellfeldzahlen, die Polizei als Anzeigequote in der PKS. Wir reden an der Stelle ja über die PKS-Zahlen, also die polizeiliche Kriminalstatistik, wiedergibt.
Das sagt Sabine Guntau. Sie arbeitet bei der Thüringer Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention ist ein europäisches Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Deutschland hat sie bereits im Jahr 2017 ratifiziert und ist damit zur Umsetzung verpflichtet. Die Umsetzung, die erfolgt auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. In Thüringen wurde dafür diese Koordinierungsstelle eingerichtet, ergänzt durch einen Beirat und den Landesaktionsplan mit über 140 Maßnahmen. Dass Gewalt in Beziehungen zur Anzeige gebracht wird, ist eben nicht der Regelfall, sondern eher die Ausnahme.
In Partnerschaften den Partner bei der Polizei anzeigen, da muss es einem schon echt ziemlich schlecht gehen. Das heißt, das machen Frauen in aller Regel, wenn sie große Angst haben, also wenn sie Angst haben, umgebracht zu werden, schwer verletzt werden, wenn sie Angst um ihre Kinder haben oder wenn sie sich wirklich überhaupt keinen anderen Ausweg mehr sehen.
Gewalt im Nahraum ist eingebettet in Beziehungen, Abhängigkeiten, Familienstrukturen und damit in Situationen, in denen der Gang zur Polizei selbst eine weitere Eskalationsstufe bedeuten kann. Das weiß auch Viola Worsch. Sie engagiert sich als Beraterin beim Weißen Ring und ist aktiv im Netzwerk gegen Femizide in Thüringen.
Also mich überrascht diese Dunkelfeldstudie überhaupt nicht. Alle diese Fälle, die sich da offensichtlich anonym geäußert haben, die gehen natürlich nicht zur Polizei. Die wollen nicht diesen Weg gehen, Anzeige. Zum einen, weil viele Frauen, die betroffen sind, davon ausgehen, dass wenn sie es anzeigen, dass die Situation zu Hause umso mehr eskaliert. Davor haben sie natürlich Angst. Am Ende sagen sie, die Polizei kann mich nicht schützen.
Gewalt in Partnerschaften heißt häufig auch Gewalt in Familien. Im Fall einer Trennung vom gewalttätigen Ehemann und Vater der gemeinsamen Kinder kann dann auch ein Sorgerechtsstreit entstehen. Und in diese Verfahren sind unterschiedliche institutionelle Akteure involviert und alle bringen eine eigene Perspektive und einen eigenen Deutungsrahmen mit. Und genau darin liegt ein zentraler Konfliktpunkt, wie Viola Worsch deutlich macht.
Was Richter, Jugendämter, Verfahrensbeistände und letztlich auch Gutachter mit den Frauen machen, die Gewalt beklagen, das führt dazu, dass die Frauen sich untereinander auch informieren und dann einfach Abstand nehmen davon und sagen, ich krieg das alleine hin. Ich selbst weiß aus meiner Praxis beim Weißen Ring, dass ich anfangs meiner Arbeit in so einem Fall sofort unseren Beratungscheck gezückt habe und gesagt habe, lassen Sie sich von einem Anwalt beraten, gehen Sie in den Gewaltschutzantrag, sorgen Sie dafür, dass Ihr Mann oder der Täter bestraft wird oder zumindest der Gewalt Einhalt geboten wird. Das mache ich schon lange nicht mehr. Weil ich weiß, dass eine Frau dann, wenn Kinder da sind, sofort in die Situation kommt, dass Umgangsrecht und Sorgerecht verhandelt werden. Und dann ziehen die Frauen den Kürzeren, weil der Gewaltvorwurf sofort interpretiert wird als Belastung gegen den Mann und eine Entfremdung ihr vorgeworfen wird. Und damit ist sie raus.
Ein dunkles Thema hat Uli mit diesem Gespräch beleuchtet. Zu einer Dunkelfeldstudie, die das, was viele ohnehin vermutet haben, allerdings bestätigt hat, leider. Ich weiß gar nicht, wie man nach so einem Thema eine Musik ankündigen kann, vernünftigerweise. Es gibt ja keinen richtigen Ausweg, den man da wählen kann, richtig schon gar nicht, aber auch für die individuelle persönliche Lage eine richtige Entscheidung zu finden, ist schwierig. Und manchmal werden sich die Beteiligten oder jedenfalls einige der Beteiligten dann eine Zeit lang später fragen, wie sie das nur tun konnten, was sie da getan haben. Zur Musik zurück, trotz alledem. Ich bin jetzt bei dem Geburtsjahrgang 1966 und den Abschnitt leite ich deswegen ein, weil wir im Jahr 1966 hier auf der Liste, die ich mir zusammengestellt habe, gleich vier Musiker bzw. Musikerinnen haben, die da im April Geburtstag hatten und ihn jetzt ihren 60. Geburtstag feiern konnten. Und der erste, den ich hier aufrufe gewissermaßen, ist Mike McCready. Vielleicht ist dieser Name nicht so übermäßig gut bekannt. Vielleicht ist etwas bekannter die Gruppe, in der er spielt. Und die Gruppe heißt Pearl Jam. Und von dem Musikangebot dieser Gruppe habe ich einen Titel ausgesucht, der heißt Yellow Ledbetter.